Herzlich willkommen zum Musikmanager-Podcast. Heute betrachten wir das Musikbusiness mal aus Sicht eines Fotografen. Bei uns zu Gast ist Matthias Hombauer. Er hat bereits mit Größen wie Fatboy Slim, Iggy Pop, The Prodigy oder Portugal The Man eng zusammengearbeitet und führt selbst einen Podcast, wo er die größten Konzertfotografen der Welt ihre Geschichten erzählen lässt. Wir sprechen heute darüber, wie er seine Leidenschaft gefunden hat, als Fotograf erfolgreich wurde, was er aus der Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Bands der Welt gelernt hat, wie sich Bands am besten in Szene setzen können und wie er seine Karriere in Einklang mit seiner Familie bringen konnte. Matthias, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo. Dankeschön, dass ich Gast sein darf.
Heute mal als Gast.
Genau.
Du, Matthias, am Anfang von unserem Podcast interessiert uns immer besonders so der Werdegang von dir. Wie hat das bei dir damals angefangen? Du hast ja ganz klassisch vorher mal als Molekularbiologe gestartet.
Genau, also da muss ich ein bisschen ausholen, wenn es recht ist.
Ja, auf jeden Fall.
Das Ganze hat eigentlich ganz anders begonnen und ich habe nie jetzt davor gehabt, Konzertfotograf zu werden. Gestartet hat das Ganze, sage ich mal, mit meinem Studium Molekulare Biologie auf der Universität in Wien. Das habe ich circa 9 Jahre studiert, inklusive Doktorarbeit, die ich auch abgeschlossen habe. Aber Doktorarbeit war circa 4 Jahre und nach 2 Jahren, ist irgendwie so das Gefühl in mir aufgekommen, das ist jetzt dann nicht das Richtige, das ist jetzt nicht wirklich das, wofür ich brenne, das ist nicht meine Leidenschaft. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich das die nächsten 40 Jahre mache als Hauptberuf. Die Frage war halt, was soll ich sonst machen? Und zu der Zeit habe ich ein bisschen begonnen zu fotografieren, habe mir meine erste digitale Kamera mit 28 gekauft. Auch relativ spät, bin jetzt nicht der schon im Kindesalter mit der Kamera herumgelaufen ist. Habe dann begonnen einfach Blumen zu fotografieren, Landschaften, Menschen. Und das hat mir dann immer mehr Spaß gemacht. Und es hat dann eine Situation gegeben, da muss ich noch immer ein bisschen schmunzeln, weil es klingt so esoterisch. Ich war mit meinem Rad am Weg zur Arbeit und plötzlich ist irgendwie in meinem Kopf diese Stimme gekommen und der hat gesagt, wieso wirst du nicht Konzertfotograf? Und für mich war das so, woher kommt diese Stimme? Mein Unterbewusstsein sagt mir da etwas. Und Konzertfotograf war für mich jetzt in dem Sinn kein Begriff, weil ich habe zwar als Hobby Fotografie gehabt und Musik war immer eine tragende Säule in meinem Leben. Ich habe früher selber in einer Death-Metal-Band gespielt und bin oft zu Konzerten gegangen. Und mir wäre aber nie ins Sinn gekommen, die zwei zu kombinieren. Und wie ich eben angekommen bin in der Arbeit, das Erste, was war, ich habe gegoogelt, Konzertfotograf, was ist das überhaupt, gibt's das? Und anno dazumals, vor circa 10 Jahren, waren noch relativ wenig Informationen draußen. Hat einen Amerikaner gegeben, Todd O'Young, iShootShows nennt sich der, und iShootShows.net, die Homepage, und der hat da ein bisschen gebloggt drüber, wie das geht, was man machen muss. Und so bin ich eigentlich dann reingekommen, habe meine ersten Konzerte in kleinen Clubs begonnen, B72 Chelsea. Und und habe mich dann von da an raufgearbeitet.
Okay. Wann war dann für dich so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so scheiß auf den alten Job, ich mache jetzt nur mehr das?
Das war eigentlich nach Beendigung meines Doktorats. Also ich habe das schon dann im Hinterkopf gehabt, okay, das Konzertfotografie ist etwas, das ich irgendwie weitermachen möchte. Da spüre ich, das ist das Richtige. Aber ich bin trotzdem ein bisschen sicherheitsliebender Mensch und habe gesagt, okay, ich habe jetzt da so viel investiert, so viel Zeit, so viel Schweiß in das Studium. Wenn ich es jetzt da abbreche, wäre es schade. Und was passiert, wenn ich zum Beispiel nicht als Konzertfotograf oder als Fotograf erfolgreich bin oder wenn das nicht funktioniert, kann ich zumindest zurückgreifen auf mein Doktorat. Und wie man weiß, in Österreich und Deutschland ist das ja noch sehr, sehr klingend, wenn man einen Titel hat. Ich bin jetzt da, glaube ich, nicht stolz auf mein Doktorat, aber für mich bedeutet das jetzt nicht wirklich etwas, sage ich einmal. Und ich habe es aber dann trotzdem abgeschlossen und an dem Tag, an dem ich mein Doktorat in den Händen gehalten habe, habe ich gesagt, so aus, ich werde jetzt der Fotograf, habe das Gewerbe angemeldet und habe dann begonnen halt nicht nur Konzerte zu fotografieren, sondern auch hauptsächlich Porträts. Habe dann für die Presse gearbeitet, für News, für das Forbes Magazine und habe ein bisschen Hochzeiten und habe mir da eigentlich nebenbei das Ganze aufgebaut.
Also du hast da quasi so eine gewisse Sicherheit noch geschaffen und hast nebenbei da schon geschaut, dass das nachher dann funktioniert.
Genau, ich sage mal eine Scheinsicherheit, weil diese Sicherheit von einem Angestelltenverhältnis gibt es ja in dem Fall nicht, weil ich meine, du kannst genauso nächsten Tag gekündigt werden. Es ist halt in der Gesellschaft so anerkannt, wenn ich irgendwo angestellt bin, habe ich einen fixen Job, aber das ist meiner Meinung nach Bullshit und du bist, glaube ich, fast besser dran und sicher dran, wenn du selbstständig bist, weil du für dich selbst verantwortlich bist und du, wenn du klug bist oder wenn du es gut machst, ja verschiedene Wege für dich finden kannst. Und ein Tipp aber auch für jeden, der diesen Schritt gehen möchte, ich würde keinem raten, jetzt den Job einfach so zu verlassen, um seiner Leidenschaft zu folgen, wenn man nicht vorher schon das Ganze ein bisschen aufbaut. Und bei mir war das circa eben diese letzten 2 Jahre meines Doktorats, wo ich eben schon Klienten gehabt habe, wo ich mein Netzwerk aufgebaut habe, weil es ist halt sehr unklug zu sagen, okay, mein Job macht mir keinen Spaß mehr, ich werde jetzt Fotograf, nächsten Tag kündige, dann habe ich ein Investment von 10.000, 15.000 Euro, dass ich das Equipment kaufe und jetzt bin ich da. Und dann wird man schnell drauf kommen, so einfach ist es nicht. Und man kommt da relativ schnell in einen Strudel, wo die Passion natürlich zum Fluch werden kann, weil wenn du dir nach 2-3 Monaten deine Wohnung nicht mehr leisten kannst, hast du halt ein richtiges Problem. Und deshalb wirklich ein bisschen denken vorher und sagen, okay, Hausverstand verwenden, es funktioniert nicht von heute auf morgen, aber wenn ich das mache, dann gehe ich zumindest einmal in die richtige Richtung und wenn es ein halbes Jahr oder ein Jahr Vorlaufzeit hat, dann hat es halt das. Und ich glaube, man spürt dann selber, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo man sich traut.
Das heißt, du hast dann 2 Jahre, bevor es dann das Doktorat abgeschlossen hast, schon dir ein Portfolio aufgebaut
und auch hauptsächlich mit Musikportfolio oder Konzertfotografie, wie gesagt, vorher in kleinen Clubs begonnen, dann bei FM5. Das war eine, oder ist, glaube ich, noch immer so eine Studentenmagazin online. Und über die habe ich dann eigentlich die Akkreditierungen bekommen, um in größere Clubs wie die Arena, wie in Zvuk, wie die Stadthalle zu kommen und dann wirklich eben die größeren Bands zu fotografieren.
Wie war damals so der Schritt, dass ich sehe das oft, dass quasi extrem viele Konzertfotografen gibt. Wie war dann der Schritt, dass du auch wirklich mal bezahlt wirst für Konzertaufträge?
Also Konzertfotografie ist halt wirklich etwas Leidenschaftliches. Du kombinierst eben die Leidenschaft zur Musik, die Leidenschaft zur Fotografie. Und ich glaube, das ist einer der schwierigsten Felder überhaupt, Geld zu lukrieren oder zu gewinnen. Also als Konzertfotograf wirklich leben zu können, rein von Konzertaufträgen, ist halt relativ unwahrscheinlich, sage ich, zumindest auch in unseren Breitengraden. Was ich dann begonnen habe, ist relativ schnell direkt mit Bands zu arbeiten. Das heißt, ich habe Bands angeschrieben, war halt in der glücklichen Lage, dass Fatboy Slim gleich zugesagt hat. Habe dann 30 Minuten Porträt-Session gehabt. Das war damals noch bei einem Festival in Graz.
Okay, hast du einfach so angefragt, oder wie?
Genau, also man muss halt ein bisschen seine Komfortzone verlassen. Man sucht halt das Management raus, man schreibt an und meistens, ich sage mal zu 99% der Fälle, bekommt man gar keine Antwort oder ein Nein. In dem Fall hat es halt gerade gepasst. Und das war auch der Schritt, weil ich mir gedacht habe, okay, es funktioniert. Anscheinend muss man halt nur oft genug anschreiben oder ein bisschen Glück haben und auch ein bisschen hartnäckig sein. Und dann funktioniert das. Und dann war ich das erste Mal auf der Bühne mit Fatboy Slim, das ganze Konzert fotografiert, Porträt-Session eben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich ist das, wo ich hin möchte. Weil für alle anderen, die neu in Konzertfotografie sind oder noch nicht so viel Erfahrung damit haben oder gar keine Erfahrung, normalerweise funktioniert das so, als Konzertfotograf steht man vor der Bühne, in diesem Bühnengraben oder Fotopit genannt, wo die Securities auch sind, und hat eine Restriktion von 3 Liedern. Das heißt, innerhalb von 3 Liedern muss ich meine Fotos machen, dann muss ich den Fotografen verlassen. Das ist sozusagen eine Regel, die in den 80er Jahren wahrscheinlich einmal aufgekommen ist. Ich habe ja selber einen Podcast und interview auch diese ganzen großen Konzertfotografen, die damals aktiv waren. Und es hat mir bis jetzt noch keiner sagen können, wer es eingestiftet hat. Also ein paar sagen Bob Dylan, ein paar sagen Bruce Springsteen, ein paar sagen Eric Clapton. Und Grund ist, weil früher sind die Fotografen einfach in den Fotografen gegangen mit ihren Blitzen. hast halt 20 Leute gehabt vor der Bühne und haben halt angefangen zu blitzen die ganze Zeit. Und irgendein Artist, wer es auch immer war, hat wahrscheinlich gesagt, fuck off, ich will einfach nicht, das geht nicht, raus mit denen. Und seitdem gibt es anscheinend die weltweite Regel, 3 Lieder, kein Blitz. Da darfst du auch keinen Blitz haben.
Ja, klar.
Und das ist halt natürlich sehr restriktiv, sage ich mal. Und nachdem ich aber gesehen habe, wie es ist, wenn man wirklich mit einer Band zusammenarbeitet, man kann Backstage-Fotos machen, man kann auf der Bühne sein, war das eigentlich der Weg, den ich gegangen bin. Und ich glaube, das ist auch so gesehen der, in Anführungszeichen, einfachere Weg, um Geld zu verdienen, direkt mit Bands zu arbeiten. Ich habe für Prodigy gearbeitet. Die haben dann für ihr Album The Day Is My Enemy zum Beispiel 4 meiner Fotos im Album-Booklet gehabt. Und für solche Dinge wird man bezahlt oder wenn man auf Tour geht. Mhm. Aber rein grundsätzlich für Magazine, Konzertfotos liefern, ist meistens der Austausch, okay, ich bekomme den Fotopass, ich darf in den Fotograben, ich mache die Fotos für das Magazin. Und sozusagen ist halt ein Austausch von Fotopass gegen Fotos. Aber da gibt es jetzt keinen Geldfluss in dem
Sinne. Ja. Und die Aufträge, die du dann von den Bands bekommen hast, die haben sich dann einfach durch dein Portfolio und deine Reichweite ergeben oder bist du dann auch immer da gesessen und hast alle möglichen Werte angeschrieben? Und
genau, also das war dann eine Mischung. Erstens mal bekommt man natürlich ein besseres Portfolio, man baut das über die Jahre hinweg auf, man hat dann große Bands, wenn man plötzlich ein Foto hat von Fatboy Slim auf der Bühne und das sieht jemand, ist das natürlich was anderes, als wenn man im Fotograben steht, weil dann vermittelt man schon sozusagen die Nachricht, okay, Fatboy Slim hat dem vertraut, das ist ja auch ein Name oder der ist ja auch groß und da das funktioniert, dann probieren wir das auch. Ich denke mir, für die Bands ist natürlich auch schwierig abzuschätzen, wenn sie jetzt eine Anfrage bekommen von jemandem, den sie nicht kennen, dass sie den jetzt da in den Tourbus lassen zum Beispiel oder dass sie den auf die Bühne lassen, weil es kann so viel passieren und im Endeffekt ja, ist der Fotograf dann schuld und keiner will jetzt da auf Tour, wo es eh schon stressig genug ist, irgendeinen jemand drin sitzen haben, mit dem keiner irgendwie was anfangen kann. Und deshalb ist halt eher der Weg oder mein Weg war so, man fotografiert, bei Chantel war es so, man fotografiert Chantel einmal, man fotografiert Chantel zweimal, das Konzert, dann Porträts, dann baut man halt eine Beziehung auf, dann habe ich gefragt, ob ich mit auf Tour gehen kann, dann bin ich mit Chantel öftere Male auf Tour gegangen, ich war auf 3 Tage bist du in Amerika, ich war 2 Tage in Mexiko, ich war 10 Tage in Europa. Und da hat man aber schon irgendwie eine Beziehung zu dem Künstler, zur Band. Man weiß, passt das auch, weil es muss ja auch für dich passen. Und wie gesagt, das ist halt alles auf einer Vertrauensbasis, weil wenn du als Musiker im Tourbus liegst und dann kommt der Fotograf und fotografiert dich um 3 in der Früh und stellst online, dann ist das vielleicht nicht, was du haben willst. Und deshalb muss man von vornherein eben schauen, was da jetzt wirklich passend ist. Und ja, so geht es dann weiter. Dann war Prodigy, für die habe ich länger gearbeitet. Letztes Mal auch noch das letzte Promo-Foto gemacht, noch mit Keith Flint am Nova Rock letztes Jahr. Und ja, Iggy Pop, Elvis Costello, Fink sind gute Freunde von mir, die englische Band, mit denen habe ich öfter getourt und auch für Album, fürs Booklet Fotos geschossen.
Das heißt, du hast zuerst gesagt, in der Zusammenarbeit mit der Band, wenn man dann wirklich auch auf Tour mitgeht und so, ist es dann besonders wichtig, dass die Beziehung zur Band und das Vertrauen besteht. Würdest du sonst noch irgendwas sagen, was gerade in dieser Hinsicht noch wichtige Eigenschaften von einem Fotografen sind, gerade auf Tour?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist dieses Vertrauen und eben dieses Freundschaftliche, weil die Fotos können noch so gut sein, wenn die Musiker dich nicht mögen oder nicht können mit dir oder du mit ihnen, dann ist das einfach ein Hassle, weil auf Tour ist es eben so, man ist 24 Stunden zusammen mit Leuten eingepfercht in einen Tourbus, sei es ein größerer wie bei Chantel, da waren wir zu 15 im Bus oder in einem kleinen Sprinterbus zu 9, wo du noch die Betten drinnen hast und schlafst, wie ich es mit Atlas Losing Grip gemacht habe, einer schwedischen Punkrock-Band, die es leider nicht mehr gibt. Also das ist einmal das Wichtigste. Etwas anderes, was mir auch jeder bestätigt hat von meinen Podcast-Gästen, ist dieses Be a Fly on the Wall, so in die Richtung, du fährst mit, du dokumentierst das, aber es geht jetzt nicht um dich und die Band ist sowieso in sich geschlossen und du dokumentierst halt das Ganze und du läufst dann den ganzen Tag herum und sagst, hey, bitte her schon, hey, da bitte ein Foto, sondern es ergibt sich dann eh, manche Leute sind da offener, manche Leute sagen, klipp und klar, was jetzt da nicht funktioniert oder wo die Grenzen sind. Und das Gleiche ist eben auch auf der Bühne. Also als Fotograf muss man wirklich aufpassen auf der Bühne, wenn man mit Prodigy auf der Bühne steht, es ist alles dunkel, es gibt hunderte von irgendwelchen Kabeln und ich meine, stell dir vor, du stolperst da irgendwo oder du, was auch immer, im blödesten Fall ziehst irgendein Stecker, ja, Pyrotechnik fällt um oder sonst was. Also das ist jetzt nicht mehr so, wo man sagt, okay, ich bin Fotograf, ich bin auf der Bühne, sondern da muss man wirklich aufpassen. Mhm. Und Fotos sind natürlich wichtig, aber ich glaube, in diesem ganzen Zusammenhang sind Fotos das wenigste Wichtige. Klar müssen sie gut sein, aber wie gesagt, wenn das Zwischenmenschliche nicht passt, dann wird sich das auch auf den Fotos spiegeln und dann ist das einfach eher ein Gräuel, glaube ich, weil wenn du am ersten Tag schon mit der Band nicht kannst und du weißt, du musst 14 Tage im Bus mit ihnen fahren, dann hat keiner was davon und dann wirst du auch das letzte Mal dort gewesen sein. Das heißt, eher zurückhaltend, dokumentarisch war halt mein Ansatz und das hat immer gut funktioniert. Mhm.
Du warst ja dann viel auf Tour und viel unterwegs und dann hat sich ja irgendwie deine Idee gegeben zur Online-Plattform. Wie waren da die Hintergründe ungefähr?
Genau, also das hat relativ früh schon begonnen. Kurz nach meinem Doktorat, wie ich in diese Konzertfotografie-Schiene gegangen bin, habe ich begonnen, einen Blog zu starten mit dem klingenden Namen howtobecomearockstarphotographer.com. Damals war mir nicht ganz bewusst, wie lang das ist zum Schreiben, wenn man das sucht. howtobecomearockstarphotographer.com. Noch die Abkürzung htbab. Falls ich es irgendwo verwenden möchte. Aber ich habe mir gedacht, das passt gut, der Name, das sagt, worum es geht. Und die Grundidee war, einfach einmal den Leuten zu zeigen oder zu sharen, meine Erfahrungen als Beginner Konzertfotograf. Was lerne ich dabei? Und habe dann angefangen, Blogartikel zu schreiben, habe dann auch so Gastblogartikel geschrieben, international. Das Projekt ist auf Englisch, weil sie international angelegt war, weil ich mir gedacht habe, deutschsprachiger Raum, ist das eine zu enge Nische. Es gibt zwar auch viele Konzertfotografen, aber das muss weltweit gehen. Und ja, und habe dann das Glück gehabt, in richtig große Fotografie-Blogs reinzukommen und dort Gastartikel zu schreiben. Und da habe ich eben bemerkt, dass es sehr viele Leute weltweit gibt, die da Interesse dran haben und die halt, oder wo jeder die gleichen Challenges hat, wie zum Beispiel Kameraeinstellungen, weil meistens ist es so, dass die Bühne relativ schwach beleuchtet ist oder man hat nur irgendwelche Lichtspots und mit, sagen wir mal, dem normalen Kameraobjektiv ist es relativ schwer, da gute Fotos zu machen und Blitz darf man auch nicht verwenden. Und da hat man jetzt einerseits den technischen Aspekt gehabt, welche Einstellungen brauche ich, welche Kamera soll ich mir eigentlich kaufen, welche Objektive, und das andere war eher so, okay, ich möchte meine Idole fotografieren, ich will zu Iron Maiden, ich will zu Metallica, was auch immer. Wie komme ich dorthin? Und wie komme ich zum Fotopass? Wie baue ich ein Portfolio und so weiter und so fort? Und ja, da haben sich dann ziemlich viele Leute interessanterweise interessiert für das Projekt und habe dann begonnen, ein E-Book zu schreiben, ein kurzes, 50-seitiges, wie ich da jetzt hingekommen bin, schön grafisch aufbearbeitet. Habe das verkauft um $79 auf meiner Homepage für ein PDF, was eigentlich wirklich viel ist. Mhm. Und habe das dann aber, nachdem ich gemerkt habe, ein E-Book ist zwar gut, aber ich glaube, ein Videokurs wäre das Ultimative und habe dann einen Videokurs draus gemacht. Das ist jetzt der Shooting the Rockstars, nennt sich das. Das ist eine Online-Akademie mit über 40 Videos. Wirklich vom Beginn an, von welche Kamera brauche ich, was ist mein erstes Konzert, bis hin zu Marketing, Business, wie gehe ich auf Tour mit Bands. Und ja, und so hat sich eine weltweite Community eigentlich ergeben, mit jetzt da mehr als oder fast 5000 E-Mail-Subscribern weltweit. Hauptmarkt ist Amerika, England, Australien und macht wirklich viel Spaß.
Cool, und da bekommt man sicher auch viel zurück dann, oder?
Auf jeden Fall, also das Ganze ist natürlich Community-mäßig aufgebaut. Es geht jetzt nicht darum, dass ich mich darstelle als der super Konzertfotograf, weil das bin ich einfach nicht. Wenn man sieht, da gibt es hunderte Leute und deshalb habe ich, oder tausende wahrscheinlich, und deshalb habe ich auch begonnen, eben das sehr community-mäßig aufzuziehen. Können wir vielleicht später noch reden mit dem Podcast, den ich habe, wo ich eben die weltweit besten Konzertfotografen interview, wo eben dann Leute sind, die in den 70er Jahren Tourfotograf von The Who waren oder von Led Zeppelin oder Woodstock fotografiert haben und so weiter, bis hin zu Guns N' Roses Fotograf, ACDC Fotograf, Bon Jovi und so weiter und so fort.
Also wie bist du zu den ganzen Interviews dann gekommen mit denen?
Ja,
Hast du die schon gekannt vorher?
genau, die Podcast-Idee ist eigentlich entstanden, nachdem ich selber oder persönlich von den Besten lernen wollte. Und ich dachte mir, Podcast ist eigentlich ein cooles Medium, das in unseren Breitengraden vielleicht noch nicht so bekannt ist, aber es wird, glaube ich, in Amerika halt gang und gäbe. Da hat, glaube ich, jeder einen Podcast, der ein Business hat. Und dachte mir, das wäre eigentlich eine gute Idee, Leute zu interviewen. Das ist relativ easy, sage ich einmal, vom technischen Aspekt, weil du brauchst ein Mikrofon und das war's, du brauchst nichts filmen. Und auch die Konsumation finde ich recht gut, weil es eigentlich auf einem passiven Weg fast erfolgt. Man kann es, wenn man im Auto sitzt, man kann es, wenn man ein Workout macht, wenn man mit dem Hund spazieren geht, was auch immer, man kann es einfach nebenbei hören. Und ich war dann vor 4 Jahren, war das, glaube ich, in Buenos Aires und habe da große Musikausstellung gemacht, Konzertfotografieausstellung mit 4 anderen, unter anderem Dina Distortion und Kavier Pragado, zwei bekannte Konzertfotografen, Dina Distortion aus Amerika, also New York, und Kavier Pragado aus Madrid. Und da haben wir dann gedacht, ja, das sind eigentlich die ersten, mit denen ich gleich anfangen könnte, weil die kenne ich schon persönlich. Und dann habe ich die interviewt, und was ich, die Strategie, die ich mir überlegt habe, ist, immer wenn ich jemand interviewe, am Ende frage ich ihn um zwei Kontakte, wo er glaubt oder wo sie glaubt, die wären interessant für den Podcast. Und das Coole daran ist, dass du halt schon eine Einleitung, eine Introduction von demjenigen hast und dann ist das um einiges leichter, als wenn du irgendwen anschreibst und sagst, ja, ich bin aus Wien, die Amis wissen wahrscheinlich nicht einmal, wo das ist, oder viele. Machen wir ein Interview. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann die Kat Benzow kennengelernt habe. Das ist die Guns N' Roses-Fotografin. Und so ist das eigentlich weitergegangen. Und nachdem ich mit dieser Plattform relativ umtriebig war im Internet, sage ich einmal, international auch, hat sich der Name oder mein Name halt verbreitet. Und mittlerweile sind es 75 Podcasts. Und das Ziel ist, 100 Podcasts zu machen und dann ein Buch drüber zu schreiben, über die, ja, über die besten Tipps sozusagen.
Cool. Wenn du da jetzt schon so viele hast, was sind zum Beispiel so ein paar Eigenschaften, die viele gemeinsam haben, jetzt als Fotograf, den du siehst?
Dass man ein bisschen verrückt sein muss, sag ich einmal. Also eine Eigenschaft oder eine Sache, die immer wieder kommt, ist, es wollte eigentlich keiner von Anfang an Konzertfotograf werden. Also keiner hatte den Traum mit 3 Jahren, ich wäre Konzertfotograf, sondern jeder ist irgendwie so reingestolpert, aufgrund dessen, dass sie halt einfach Musik geliebt haben und Fotografie irgendwie zu ihrer Leidenschaft wurde. Das ist eher interessant auch. Die andere Sache ist, dass halt, es gibt halt keine Abkürze. There are no shortcuts. Also es arbeitet sich jeder den Arsch wund, wenn man das so sagen darf. Es ist ein langer Weg, es ist ein steiniger Weg. Du schreibst oft 100 E-Mails und kriegst 2 Antworten, wenn du mit irgendjemandem zusammenarbeiten willst. Der Bon Jovi-Fotograf hat mir selbst, David Bergman hat selber gesagt, 99% der Anfragen ist ein No, obwohl der ein bekannter Sportfotograf ist, früher und jetzt da im Tourfotograf von Bon Jovi. Oder Leute wie Bob Gruen, das war der persönliche Fotograf von John Lennon, Post-Beatle-Zeit. Und der ist, weiß ich nicht, 75 wahrscheinlich. Und der sagt auch, er muss auch schauen, dass er zu seinen Aufträgen kommt und zu seinem Geld. Das ist jetzt ja nicht so, dass du da jetzt ausruhen kannst und der Superstar bist. Also das ist ein sehr, sehr hartes Business, sage ich einmal. Und es muss einem natürlich auch klar sein, wo will man hin? Will man einfach in die Arena gehen und Konzerte fotografieren? Das ist ein Ding. Oder will man halt wirklich auf Tour gehen und nimmt man auch in Kauf, dass man vielleicht 1, 2 Jahre auf Tour ist mit einer Riesenband? Aber was bedeutet das für einen selbst? Was ist mit Familie? Wie lässt sich das vereinbaren und so weiter? Das heißt, ich glaube, wichtig ist für sich selber zu entscheiden, wo soll die Reise hingehen, wo ist das Ziel und dann kann man dorthin arbeiten. Weil das natürlich dann viel mehr Ausdauer erfordert, wenn man sagt, ich will der neue Guns N' Roses Fotograf werden, ist wahrscheinlich nicht so einfach, wie wenn man sagt, ich will im VUG jetzt Band XY fotografieren. Und das sind Sachen, also jeder arbeitet hart, jeder ist irgendwie zufällig reingekommen und für jeden war da oder ist die Hauptmotivation eigentlich diese Leidenschaft. Also das ist sehr, sehr passionsgetrieben. Es macht keiner wegen dem Geld, es macht jeder, weil jeder sagt, wenn ich vor meinen Idolen stehe oder von den Bands, die Musik machen, die ich liebe und fotografiere, dann habe ich einfach das Gefühl, dass ich irgendwie zu Hause bin oder dann bin ich in der Zone oder was auch immer, aber es fühlt sich halt stimmig an und die Leute wissen, okay, das ist halt, was sie machen wollen.
Ja, ja, das höre ich irgendwie aus, also egal mit wem man aus der Musikbranche spricht, das ist irgendwie jeder, der diese starke Leidenschaft einfach braucht, weil das Geschäft einfach extrem hart ist und eben viele, viele Steine im Weg liegen.
Und nicht nur jetzt als Fotograf, sondern eben, wie du sagst, auch als Musiker. Ich habe ja auch einige Musiker interviewt, Portugal The Man, die sind gute Freunde von mir, mit denen habe ich eigentlich angefangen, wie sie groß geworden sind. Mhm. Die haben halt auch gesagt, zeitweise haben sie halt einfach Reis gegessen, weil sie kein Geld gehabt haben auf Tour. Und die spielen sich halt, ich spiele jeden Tag, er hat gesagt, da kann ich dann mal zur, also mit dem Bassisten, habe ich gesprochen, ein Interview, und der hat gesagt, er hat nicht einmal zu seinem Begräbnis seiner Oma fahren können, weil sie waren auf Tour. Und du hast halt einfach so viele Dinge, die du zurückstecken musst für diese Vision oder für diese Mission. Und er meint, sein Traum ist einfach, einen Hund zu haben, weil er ist in Alaska oder sie sind aus Alaska und da hat er einen Hund. Nur auf Tour kann er keinen Hund haben. Und plötzlich werden eigentlich so Kleinigkeiten oder Normalitäten, wo du denkst, okay, gut, einen Hund, nehme ich mal halt einen, zu etwas, was man gar nicht machen kann. Und da muss man halt wirklich dann den Willen haben oder eben diese Vision oder dieses Herzblut, dass man sagt, okay, das ist mir wert und das wird sich schon auszahlen, hoffentlich. Mhm. Wenn nicht, hast du es zumindest probiert.
Ja. Und bei deinen Interviewgästen, so wenn du siehst, sind die dann quasi wirklich ihr ganzes Leben lang Fotografen oder gibt es dann auch andere Sachen, die dir dann irgendwie anstarten?
Also ich sage mal grundsätzlich, der Großteil der Leute haben noch einen zusätzlichen Job. Also es ist nicht, es gibt natürlich viele, die sagen, sie sind Tourfotografen und sie machen das ihr Leben lang. Es gibt zum Beispiel den Rooks, das ist einer der bekannten DJ-Fotografen, weiß nicht, ob du den kennst, den habe ich auch.
Ich habe mir die Folge sogar gehört.
Ah ja, der halt sagt, ja, er ist halt hauptsächlich in Asien unterwegs und wird halt eingeflogen und ich meine, das ist halt wirklich, ich vergleiche es immer, das ist halt die Spitze in dieser Industrie, wie wahrscheinlich halt, ja, die Rolling Stones oder Neil Young oder wer auch immer da ganz oben ist. Da hast du es sicher gut und dann fliegst du erste Klasse und so, das passt schon. Aber der Großteil, so wie auch der Großteil der Bands wahrscheinlich mit dem Sprinterbus herumtingelt, sind halt Konzertfotografen, die es als Leidenschaft machen und die halt zusätzlich einen Job haben. Oder sagen wir mal primär einen Job und dann am Abend, wenn sie heimkommen, Konzerte fotografieren. Mhm. Was natürlich sehr zeitaufwendig sein kann. Und ich kenne Leute in Australien, die halt irgendwo im Outback wohnen, die fahren halt 3 bis 4 Stunden bis 5 Stunden zu einem Konzert. Um das zu fotografieren, 3 Lieder und dann fahren sie wieder zurück. Und so eine Leidenschaft musst du einfach mal haben. Sonst würdest du das nicht machen. Deshalb muss man, glaube ich, ein bisschen verrückt sein.
Und diese ganz große Spitze, die du ansprichst, ebenso wie der Rooks, den du erwähnt hast, wie glaubst du, ist die zu erreichen? Oder das ist einfach, oder wie sieht denn sein den sein Alltag irgendwie dann aus oder wie hat sich der dann so rauf katapultiert, weil der wird ja wahrscheinlich auch nur pro Gig bezahlt.
Und genau, also ich glaube, so wie es die meisten gemacht haben oder so wie die eben zu diesem Erfolg gekommen sind, ist halt einfach, wie gesagt, durch harte Arbeit und dann auch die richtigen Leute im richtigen Moment zu treffen. Mhm. Also bei Rooks weiß ich ja zum Beispiel mit Deadmau5 angefangen. Und war dann der Fotograf von Deadmau5 und dann ist er halt in die Höhe geschossen. Und klar, dann hat er Fotos von Deadmau5 gehabt und dann sind halt andere gekommen, wie Steve Aoki und diese ganzen Leute. Ich kenne mich zu wenig aus in der DJ-Szene, aber man ist dann halt da drinnen sozusagen. Ne?
Ja.
Der Peter Neal zum Beispiel, der hat für U2 fotografiert und für The Scripts heißen die. Der war zum Beispiel Grafiker im Grafikdepartement, wo U2 irgendeine CD-Cover produziert haben. Und so sind die dazugekommen. Und jetzt da fliegt er halt zu Ennio Morricone nach Italien und shootet den. Cat Benzo war da eine andere Geschichte. Das ist die Guns N' Roses-Fotografin. Die ist halt ein Model oder war früheres Model aus der Slowakei. War dann in Japan als Model unterwegs, ziemlich jung schon, in Teenagerzeiten und hat dann gesagt, das ist nichts mehr für sie. War bei Guns N' Roses in Wien in der Stadthalle, hat ein paar Fotos geschossen und hat aufgrund ihrer Modelzeit den Manager von Guns N' Roses kannt. Und so ist es halt gekommen, dass der Axl Rose gesagt hat, ja, will sie mit auf Tour gehen. Also es sind immer solche persönlichen Interaktionen und Kontakte. Also wie gesagt, klar, man kann auch das Glück haben, wenn man jetzt einfach ein E-Mail zum Manager schreibt und sagt, okay, machen wir das, dass die ja sagen. Aber das ist erst der erste Schritt. Ich glaube, diese diese Beziehung und diese Freundschaft, die man da aufbaut über lange Zeit, das ist eben das Wichtigste. Und wie gesagt, Vertrauen ist halt die Sache. Und ich höre das halt immer wieder, der Tourmanager von Elvis Costello, der ist halt die letzten 40 Jahre schon Tourmanager. Und da habe ich, glaube ich, auch mal gehört, der Sound Engineer von Red Hot Chili Pepper war halt in der Klasse mit denen. Also man greift natürlich auf Leute in dem Bekanntenkreis oder Freundeskreis zurück, weil wieso soll man da Fremde reinlassen? Und deshalb macht es auch, glaube ich, extrem schwierig, vor allem bei diesen bekannten und großen Bands da jetzt wirklich reinzukommen, weil die sagen, wir kennen 100 Fotografen in unserem Freundeskreis, das ist unser Best Buddy, der macht das die letzten 20 Jahre. Wieso soll man das ändern?
Okay, also lange, harte Arbeit, dranbleiben und dann zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen
Ort. Ausdauer haben und ja, man sieht es ja in allen Lebenslagen. Also die Leute, die die meiste Ausdauer haben und das über lange Zeit machen, werden wahrscheinlich auch erfolgreich sein, als die, die es halt nach 2 Jahren aufhören.
Ja. Was findest du eigentlich jetzt, wenn du mit vielen Bands zu arbeiten, also wenn du mit vielen Bands arbeitest, ist aus deiner Sicht als Fotograf wichtig, wie sich die Band präsentiert, also jetzt auch speziell auf Bands, die gerade jetzt am Aufsteigen sind?
Auf jeden Fall. Also ehrlich gesagt bin ich jetzt dann nicht mehr so in diesem Fotografie-Musik-Business, weil ich ja jetzt 2 Kinder habe und das Ganze ein bisschen geändert, meine Lebenslage sich geändert hat, aber rein grundsätzlich finde ich Bildmaterial extrem wichtig. Und das Gute als Fotograf ist halt, wenn man mit Bands wie The Prodigy zusammenarbeitet oder Bands, die halt schon lange in diesem Geschäft sind, die wissen halt einfach, was sie wollen. Die posen halt, da muss man nichts anleiten, die machen halt 5 Posen und das passt irgendwie perfekt. Wenn du Prodigy auf der Bühne fotografierst, da post jeder für dich, was du denkst, wow, cool, ich meine, der Schlagzeuger haltet den Drumstick hin und zeigt dir das Fuck und so, was du denkst, was ist jetzt? Gehört halt alles zur Show. Ja. Aber die wissen halt um das Bildmaterial, was sie wollen oder brauchen. Aha. Viele neue Bands, vielleicht ist denen das nicht so bewusst, beziehungsweise gibt es auch Bands, die, glaube ich, das Gegenteil machen und sagen, okay, ich fühle mich vielleicht gar nicht so wohl auf der Bühne und ich will gar nicht auf Fotos sein, deshalb machen wir einfach gar kein Licht auf der Bühne und dann gibt es keine Fotos. Also es gibt auch genug Bands, die das so sehen. Aber rein grundsätzlich, glaube ich, ist gutes Bildmaterial halt das Um und Auf. Überhaupt jetzt da in Zeiten von Social Media. Klar, Video ist auch eine andere Art von Content, der wichtig ist wahrscheinlich, aber Fotos sind einfach viel einfacher zu scheren. Du postest was auf Instagram, du kannst das scheren auf Facebook, was auch immer, auf der Homepage. Und es ist halt ein, sag ich mal, ein Medium, das sich sehr leicht scheren lässt und vervielfältigen lässt in einfacher Weise. Und deshalb, glaube ich, ist das sehr wichtig. Aber können wir vielleicht auch kurz darüber reden, es gibt halt natürlich auch, je größer die Band ist, desto schwieriger wird es oft als Fotograf, gutes Bildmaterial zu bekommen, weil die eben sagen, wir haben unseren Tourfotografen mit und wir wollen alles kontrollieren, was da rausgeht. Wir wollen jetzt da keine Bilder, die jetzt da nicht zu uns passen. Und deshalb kontrollieren wir das. Wir lassen gar keinen fotografieren, sondern nur den Tourfotografen, der mit ist. Für den können wir vertrauen.
Zuerst einmal kurz über die, wie sich die Bands richtig präsentieren für einen Fotografen. Und du hast gesagt, dass eben die erfolgreichen Bands und zu denen das halt auch zum Image passt, die wissen einfach, was ihr Image ist und wie sie sich präsentieren sollen. Das heißt, wie man da hinkommt, das ist auch ein wichtiger Step für
Bands. Die Bands, auf jeden Fall. Also Prodigy ist halt ein Paradebeispiel für mich, weil die sind halt freundlich. Hinter der Bühne, klar, sind die auch nur normale Typen wie wir. Aber wenn sie auf der Bühne sind, glaubst du halt, das sind die ärgsten Berserker oder Wahnsinnigen. Und die haben halt einfach dieses Image und das haben sie halt auch wahrscheinlich schon ewig, das hat der Keith Flint wahrscheinlich auch schon ewig mit seiner Frisur gehabt. Das funktioniert und da muss man halt auch dranbleiben, weil wenn die jetzt da plötzlich kommen und irgendwie nicht schwarz anzogen sind, wahrscheinlich wird das einfach nicht passen. Und ich finde halt Rammstein ein sehr gutes Beispiel. Die ziehen das halt einfach durch schon ewig. Und klar ist es kontrovers und klar kann man dazu stehen, wie man möchte. Aber einfach diese Geschlossenheit, die zeigen jetzt über Jahrzehnte schon, was heißt, okay, wenn du weißt, was bekommst, wenn du zum Rammstein-Konzert kriegst, das ist einfach Pyro, das ist einfach ein bisschen skandalträchtig und das ist halt irgendwie alles stimmig oder so. Und die wissen halt, die wissen sicher bei Fotos, wie sie sich präsentieren und die würden keine anderen Fotos zulassen. Hingegen, klar, als junge Band muss man wahrscheinlich den Weg finden und Rammstein und Prodigy sind auch sicher Extreme. Wenn du sagst, du magst Popmusik oder du magst Alternative, da hast du vielleicht auch nicht so viel Spielraum. Mhm. Aber das ist sicher wichtig.
Ja. Du hast jetzt erst auch erwähnt, du warst mit Portugal the Man von ganz Anfang aus los. Wie hast du bei denen irgendwie eine Veränderung gemerkt in der Zeit, mit denen du unterwegs warst?
Ja, das war witzig. Das war das erste Mal, wie ich mit ihnen in Kontakt gekommen bin, haben sie im Radio Kulturhaus so eine Session gespielt. Mhm. Und das war für mich mein erstes Portrait-Shooting eigentlich von einer großen Band. Und der Zeig, der Bassist, mit dem ich eben das Podcast-Interview gemacht habe, der hat gesagt, für sie, im Nachhinein hat er gesagt, für sie war das auch das erste große Shooting. Und das war halt für sie auch so, was machen sie eigentlich? Und die haben sich da in den Zuschauerraum auf diese Sessel gesetzt und ich habe da fotografiert. Und interessanterweise sind diese Fotos dann gleich vom Visions aufgegriffen worden, von dem deutschen Musikmagazin, und ist gleich eine fette Story von Portugal the Man mit A4-Seite abgedruckt. Das war ein recht guter Start. Und ja, wie haben sich die verändert? Ich habe dann einige Konzerte fotografiert, immer wieder, und ich persönlich glaube halt, sie haben zwar diesen Erfolg gehabt mit Feel It Still, mit der Single und Grammy-Nominierung und so, aber die sind sich halt noch immer treu, was das betrifft. Ich glaube, wenn man in den Mainstream möchte, dann kann man nicht ein Konzert spielen, wo kein Licht ist und mit irgendwelchen psychedelischen Effekten. Das passt halt, glaube ich, jetzt nicht so. Und die sind halt sehr in sich geschlossen, finde ich. Der John Gurley, der Sänger, ist halt sehr, sehr introvertiert. Die reden auch jetzt nicht wirklich mit den Menschen auf der Bühne. Was ich immer sehr schade finde, weil ich denke mal, als Band, wenn du auf der Bühne stehst, hast du deine Kunden oder deine Fans vor dir. Die kommen extra zu dir, die zahlen für dich. Wieso kann ich nicht mit denen interagieren, dass die eine gute Zeit haben? Und Chantel macht das halt mit Bravour, weil da geht es halt einfach zu, da tanzt jeder, klar ist die Musik auch darauf ausgerichtet, aber da merkt man, okay, der ist halt für die Leute da. Und ich finde es immer schade bei Bands, die auftreten und wieder von der Bühne gehen und sagen nicht einmal Danke, was da denkst. Ja. Weiß nicht. Und ich finde, Portugal the Man gehen in diese Richtung eben, und ich finde es ein bisschen schade, und ich glaube, die werden nie Mainstream werden, einfach aufgrund dessen, wie sie sich präsentieren. Mhm. Weil es eben jetzt nicht die fetten, coolen Fotos gibt, die es in Hochglanzmagazine reingeben kannst, weil die sind dann einfach dunkel auf der Bühne.
Okay.
Das ist halt ihr Ding, ist ja auch, muss auch jeder wissen.
Ja, also die positionieren sich auch dann absichtlich so, dass das eher geschlossen ist.
Ich denke mal, und keine Ahnung, ob die damit gerechnet haben, dass die mit Feel It Still so einen Erfolg haben. Weil die haben ja ziemlich lang gestruggelt mit diesem Album. Die haben ja schon ein ganzes Album fertig gehabt beim Rick Rubin, was ja ein wahnsinniger Produzent ist, und haben es dann aber wieder verworfen und haben innerhalb von ein paar Tagen dann das Album eingespielt.
Okay.
Irgendwann einmal nach 3 Jahren, wie sie kein Geld mehr gehabt haben. Und ja, dann mit diesem Erfolg umzugehen, ist wahrscheinlich, wie man eh sieht, in der Geschichte von Rockstars auch nicht immer so einfach.
Mhm.
Und da muss man schon, damit klarkommen, glaube ich.
Ja. Also in der Hinsicht, also jetzt gerade, was eben das bei uns auch immer ein großes Thema im Podcast, so das Mental Health Thema von Künstlern, hast du da irgendwann auf Tour Sachen mitbekommen, die machen, damit die fit bleiben, oder?
Ja, also gibt es auch verschiedene Ansätze. Manche saufen sich halt jeden Tag an. Das ist auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, das kannst du auf Dauer nicht lang machen. Chantel zum Beispiel, der ist halt sehr gesundheitsbewusst. Der hat halt seinen Teebeutel mit in der Tasche, wenn er irgendwo ist. Der fährt auch zum Beispiel nicht mit dem Tourbus mit, sondern schlaft im Hotel, dass er seinen Schlaf bekommt, und fährt dann selber eigentlich mit dem Auto immer nach. Okay. Andere, Jesu Daka ist eine spanische Band, mit der ich auch recht oft schon zusammengearbeitet habe. Die machen halt dann Yoga vorm Auftritt zum Beispiel. Oder was ich ganz oft gesehen habe, die meisten haben ja Familie, und das Tourleben ist ja auch wirklich hart. Also wenn man als Fotograf jetzt dann mitfährt, bekommt man so peripher mit, was da abgeht. Aber es ist eigentlich ein repetitiver Ablauf, Tag ein, Tag aus. Du fährst halt irgendwo in der Früh, kommst oder zum Mittag kommst du in einer neuen Stadt an. Wenn du eine kleinere Band bist, ladest du aus, du baust alles auf, du machst Soundcheck, dann wartest du bis am Abend, bis du das Konzert spielst, und danach gehst du wieder in den Bus, schlafst, und der Bus fährt über Nacht weiter und nächsten Tag wieder das Gleiche. Und es ist ja relativ immer das Gleiche. Und viele haben eben Familie Und was ich eben oft gesehen habe, ist, die sitzen halt dann im Backstage-Bereich jeden Tag und skypen mit ihren Kindern. Das ist halt einfach vermissen. Und das finde ich halt, wie gesagt, man muss halt wissen, wo man hin will. Nur wenn man jetzt in einer Rockband ist, die sehr bekannt ist, heißt das nicht, dass das vielleicht der Lebensstil ist, den man leben möchte.
Ja.
Und ich glaube, es ist extrem schwierig, die Musikkarriere und Familie in Einklang zu bringen. Das ist das Gleiche auch als Musikfotograf, weil die, die wirklich groß sind, die sagen halt, ja, kann sein, dass du einen Anruf bekommst und dann bist du 2 Monate weg. Und sie kann schon gar nicht mehr mit ihren Freundinnen was ausmachen, weil sie weiß nicht, wann es wieder da ist. Und man muss da halt echt so dedicated sein, dass du sagst, okay, das ist halt, was ich will, das ist meine Karriere. Entweder habe ich keine Kinder oder ich habe halt einen Partner, der das irgendwie unterstützt. Aber man muss das, glaube ich, selber auf die Reihe bekommen. Und für mich persönlich ist jetzt so, dass das Familie einfach alles für mich ist und ich Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte. Ich möchte sehen, wie die aufwachsen. Und für mich ist das jetzt keine Option, dass ich ein halbes Jahr auf Tour mit irgendeiner Band gehe. Auch wenn mich Guns N' Roses fragt, ob ich ein Jahr auf Tour gehe, würde ich verneinen, weil ich sage, ja, wäre eh lustig, aber nach 2 Shows weiß ich, wie es ist. Und das spiegelt jetzt dann nicht meine inneren Werte von Familie wieder, weil ich will was anderes.
Das war bei dir dann auch der Hintergrund, dieses ganze Online-Business zu starten, oder?
Genau, also das war der, sagen wir mal, der Auslöser schlechthin oder der, sagen wir, der Motivator war die Geburt meiner Tochter Mia, die ist jetzt 3 Jahre alt, wo ich mir gedacht habe, ich möchte es anders machen, ich möchte nicht ständig auf Tour sein, ich möchte zu Hause sein und ich möchte nicht im Alter sagen können, ja, ich habe einen coolen Job gemacht und das wäre super, aber ich habe meine Kinder vernachlässigt. Und das war irgendwie Priorität Nummer 1. Und ich bin dann über Tim Ferriss Buch, die 4-Stunden-Woche, falls du das kennst, For Our Work Week, dazu gekommen, dieses etwas andere Modell oder Einkommensmodell zu entwerfen. Und was Tim Ferriss da propagiert oder zumindest das erste Mal für mich sichtbar gemacht hat, ist, normalerweise arbeitet man halt Zeit für Geld. Wenn ich Fotograf bin und ich fotografiere Hochzeit, kriege ich halt für 8 Stunden so viel Geld und für 12 Stunden kriege ich dementsprechend mehr Geld. Aber ist immer meine Anwesenheit erforderlich. Und die Idee ist, dass man das entkoppelt und dass man sagt, okay, ich kann Geld verdienen, indem ich jetzt ein System finde, was auch immer das ist, dass man automatisch eigentlich im Hintergrund läuft. Und so bin ich eigentlich zur Idee eines Online-Business gekommen und eben diesen Videokurs aufgenommen. Und im Grund genommen funktioniert das so, Leute gehen auf die Webpage, die sehen, den Kurs gibt's, die können den Kurs kaufen, bezahlen mit PayPal oder ihrer Kreditkarte und dann werden sie automatisch auf eine Kursplattform geleitet, wo sie ein E-Mail bekommen mit den Login-Daten und dann ist der Kurs da. Ist jetzt da kein Aufwand für mich, ich muss da nicht irgendwie eingreifen und genau, das war eben der Motivator, meine Tochter, dass ich gesagt habe, ich möchte zu Hause sein und haben wir das dann über 4 Jahre zusammengesucht, über Seminare, über Workshops, über Mentorships, über Bücher und bin jetzt ja in der glücklichen Lage, so ein System gefunden zu haben, das funktioniert und ich jetzt eigentlich, sagen wir mal, als passives Einkommen in Anführungszeichen meine Kurse verkaufe und ich jetzt Zeit mit meinen Kindern verbringen kann.
Cool. Was waren so in deiner Karriere so deine, wie hast du am meisten gelernt oder durch welche Quellen hast du dein ganzes Wissen angeeignet?
Also ich würde sagen, Learning by Doing ist einmal das Wichtigste. Du kannst 100 Bücher lesen und YouTube-Videos schauen, wenn du nicht selber einmal, jetzt auf Fotografie bezogen, wenn du nicht selber vor der Bühne stehst oder im Bühnengraben, dann wirst du es nie lernen, weil vor allem es ist ja nicht nur, wie fotografiere ich und was sind die Einstellungen? Es sind dann plötzlich Sachen wie, keine Ahnung, du bist nicht auf der Gästeliste, du kriegst keinen Fotopass. Oder der Security will dich nach einem Lied rausschmeißen, warum auch immer. Oder es gibt gar keinen Fotografen und du stehst im Moshpit drinnen bei einem Hardcore-Konzert. Und das sind alles Erfahrungswerte, die man halt sammelt. Und es gibt einige Bücher schon über Konzertfotografie allgemein. Es gibt 2 oder 3, die das recht gut beschreiben. Und ich glaube, wo die Leute am meisten lernen, ist halt einfach in so Facebook-Gruppen und Social Media, weil es gibt halt spezifische Konzertfotografie-Gruppen. Ich habe selber eine freie HD-Bub, nennt sich die, für How to Become a Rockstar Photographer. Da sind über 3000 Mitglieder. Und eine geschlossene Gruppe für meine Akademiestudenten, wo man sich halt einfach austauschen kann. Die Community ist extrem supportive. Also das sind wirklich Leute, die das alle wegen der Leidenschaft machen und die sagen, sicher, ich share auch mein Wissen. Und da geht es dann darum, dass ich dem irgendwie nichts sage, weil er mir den Job wegnimmt oder so. Also das ist ja so ein anderes Mindset. Und ich glaube, ja, heutzutage gibt es da wirklich viele, viele Informationsquellen im Internet. Gut ist auch immer, wenn man zum Beispiel fotografiert bei einem Konzert, dass man mit anderen Konzertfotografen spricht. Mhm. Weil wir sitzen alle im gleichen Boot, wir machen alle das Gleiche, wir haben eine gleiche Leidenschaft. Warum soll man da jetzt dann nicht einfach Hallo sagen, sich vorstellen und Fragen stellen? Ganz einfach und lernen.
Okay, also machen und dann die Community finden oder andere.
Also die Community ist wirklich, klar gibt es auch immer wieder schwarze Schafe, aber grundsätzlich sind die sehr offen, was das betrifft,
was Hilfe betrifft. Gab es in deiner Zeit auch dann wichtige Mentoren irgendwie für dich? Ich meine, klar, die Podcast-Gäste und so, gibt es sonst noch andere Leute, die für dich wichtig waren?
Ja, also Mentoren an sich würde ich jetzt gar nicht in der Konzertfotografie suchen, sondern Katzi und Hermann zum Beispiel, die wir alle kennen von Dream Academy. Das war eher so ein Mentoren im Sinne von, die unterstützen mich mit meinem Mindset, weil es ist halt schon, man muss sich bewusst sein, es ist schon eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Du hast halt ein Hoch, weil du plötzlich vor 120.000 Leuten mit Vintage Trouble auf der Bühne stehst, als Support Act von AC/DC, und zwei Tage später kriegst du wieder Absage oder so in die Richtung. Also es ist sehr, es ist nicht geradlinig, es ist sehr zickzackmäßig. Ja. Ich vergleiche es immer mit so einem Hindernislauf irgendwie. Wir haben da ständig Steine in den Weg gelegt und du musst die halt meistern. Mhm. Und das ist halt mental schon auch eine Challenge, dass man dann nicht irgendwann einmal sagt, okay, warum mache ich das eigentlich, das Ganze? Was hat das für einen Sinn? Und vielleicht ist es doch einfacher, einen in Anführungszeichen normalen Job zu haben. Mhm. Und da muss ich mich nicht drum kümmern, sozusagen. Und da waren Katzi und Hermann wirklich, und sind sie noch immer, wirklich Wegbegleiter, die mir da sehr geholfen haben und die mir immer wieder gesagt haben, ja, mach das und vielleicht, und du kennst es eben, wenn du bei Katzi und Hermann bist, dann geht man raus danach und denkt sich, du willst die Welt umarmen und alles ist gut und du bist so motiviert. Das ist einfach, einfach schön. Und ja, sonst, ja, durch meine Podcast-Gäste hauptsächlich auch. Und wie gesagt, auch viel gelernt, was ich nicht möchte. Ja. Also, dass ich jetzt nicht 2 Jahre auf Tour gehen möchte, habe ich eigentlich dann von Leuten gelernt, die gesagt haben, wie schwierig das eigentlich ist, auf Tour zu sein.
Okay, das ist auch wichtig, dass man definiert, was man zwar will, aber auch was man nicht.
Genau, man muss halt wirklich diesen Weg wissen. Und oft weiß man den natürlich nicht am Anfang, sondern der ergibt sich halt. Deshalb ausprobieren, ein bisschen länger dabei sein. Kann ja auch sein, dass man nach dem dritten Konzert sagt, das ist doch nichts für mich. Deshalb ist auch ein wichtiger Punkt, kauft nicht jetzt da die teuersten Kameras, weil probiert es einmal aus, das kann man auch mit günstigerem Equipment oder Einsteiger-Equipment machen und schaut einmal, ob sie wirklich dafür brennt. Und weil wenn du eine Kamera um 5.000 Euro kaufst und nach dem zweiten Konzert denkst du dann doch nicht, ja, dann liegt es halt herum und es war unnötig. Und sozusagen immer mit Hausverstand denken, man fällt relativ leicht in diese Falle von Equipment, dass man sagt, okay, man sieht das Foto im Internet und da steht, wow, das ist die teuerste Kamera überhaupt, das will ich auch machen, so ein Foto, und du musst es haben. Und 2 Tage später siehst du ein komplett anderes Bild, wo du denkst, hey, wow, auch cool, mit einer anderen Kamera. Und das ist am Anfang normal. Ich bin da auch reingetappt. Ich habe da auch nur immer Gear gekauft und Kamera-Equipment. Und da bin ich aber froh, dass ich mich davon irgendwie verabschiedet habe und sage, okay, ich hab jetzt eine Kamera, die funktioniert, und mir ist egal, ob da jetzt schon wieder was Neues rauskommt nächste Woche. Ja.
Du hast zuerst erwähnt, über die mentale Einstellung, eben, dass man die Hoch und Tiefs einfach besser managt und einfach dann auch dranbleibt. Hast du da vielleicht noch ein paar Hacks oder ein paar Tipps, die du da besonders anwendest in der Hinsicht?
Ja, also was wichtig ist, es gibt ja diesen Spruch, du bist der Durchschnitt der 5 Leute, mit denen du dich am meisten umgibst. Das heißt, wenn du dich jetzt damit, sagen wir mal, negativen Leuten hauptsächlich umgibst, hast du halt gute Chancen, dass du auch eher negativ bist. Im Gegensatz, wenn du dich jetzt damit Leuten umgibst, die halt dich unterstützen, die hilfreich sind, die eine positive Einstellung haben, dann tust du dir auch viel leichter mit dem. Weil wenn du jeden Tag auch gegen deine deine Angehörigen, Freunde, Familie kämpfen musst, indem die sagen, hey, was ist das für ein Scheiß, was du da machst, wie soll das funktionieren, ist natürlich viel schwieriger, als wenn du jemand hast, der sagt, hey, go for it, probier es aus, du kannst nichts verlieren. Ja. Und das ist einmal, glaube ich, wichtig, dass man sich mit Menschen umgibt, die eben diese positive Einstellung haben. Und die müssen ja jetzt da gar nicht in dem gleichen Feld sein wie du, die können ja was anderes machen, aber eine positive Einstellung ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Und für mich selber, was ich gefunden habe, was mir mental extrem hilft, ist Meditation. Das mache ich jetzt schon länger. Ich habe so eine Morning Routine, also eine Morgenroutine etabliert, wo ich in der Früh aufstehe, 7 Minuten Yoga mache, ich meditiere, ich habe so ein Dankbarkeitstagebuch, wo ich einschreibe und ein bisschen visualisiere noch. Und das sind halt, über die Jahre bin ich drauf gekommen, was eben diese, sagen wir mal in Anführungszeichen, High Achievers, also die Leute, die wirklich was weiterbringen, machen. Und anscheinend ist es halt immer so, es ist ein großer Teil ist Sport, also Exercise. Es ist immer Meditation dabei, weil es gibt halt einfach hunderte Studien, die belegen, dass Meditation sich positiv auswirkt, sei es jetzt da auf einen geringeren Blutdruck gegen Stress, gegen Depression, besseren Schlaf, einfach ruhiger zu werden. Es ist immer dabei, dankbar zu sein, einfach für jeden Moment. Und wenn man ein Dankbarkeitstagebuch hat, wo man einfach jeden Tag die 3 Dinge einschreibt, wofür man dankbar ist, dann startest du schon ganz anders in den Tag und dann fühlt sich das ganz anders an. Und du ziehst auch eigentlich in dein Leben diese Menschen oder andere Dinge, die positiv sind. Und genau, also das klingt alles sehr esoterisch. Ich war da auch am Anfang ein bisschen skeptisch, was das betrifft. Aber Meditation zum Beispiel bemerke ich extrem. Ich war ein sehr ungeduldiger Mensch und mit Kindern wird einem wirklich der Spiegel vorgehalten, über bei einer 3-Jährigen, die dann immer dagegen redet. Und da kann ich einfach viel besser damit umgehen. Und das sind Situationen, wo ich früher wahrscheinlich auszuckt wäre. Und jetzt da bleibe ich ruhig und denke mir, ja, es ist so und lachst halt drüber. Mhm. Solche Dinge muss auch jeder für sich selber wissen und selber ausprobieren am besten. Aber es gibt das ja sehr viele Sachen oder zum Beispiel Atemübungen, dass man sagt, okay, wie kann ich selber ein bisschen ruhiger werden? Da gibt es sehr viel. Kalt duschen ist auch eine sehr, sehr gute Sache. Das mache ich jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr. Ja. Also wirklich warm anfangen duschen ist okay, normal duschen und dann halt aber kalt aufdrehen.
Okay.
Und machen sehr viele Sportler.
Sag's ja. Startet man einen guten Tag.
Genau, also wenn man das in der Früh macht, dann hat man schon einen sehr großen Vorsprung zu den anderen.
Cool. Ja, wir kommen jetzt eh schon langsam zum Ende. Abschließend noch ein paar Fragen, also jetzt so kurze Antworten.
Gerne.
Was findest du, macht einen erfolgreichen Fotografen aus?
Also das, was ich immer wieder höre, und da bin ich auch festen Überzeugen als Konzertfotograf, glaube ich, bist halt erfolgreich, wenn du Fotos liefern kannst, wo der Betrachter sozusagen das Gefühl hat, auch dabei gewesen zu sein bei diesem Konzert. Also da geht es sehr viel um Gefühlsvermittlung und eigentlich ist es ja witzig, du fotografierst Musik, ein Konzert und du hörst da gar keine Musik. Das ist ja sozusagen nur ein Abklatsch von einem Momentaufnahme. Und ich glaube, da ist wirklich wichtig, dass man das Bild oder das Foto so darstellen kann oder den Künstler so darstellen kann, dass der Betrachter einfach das Gefühl hat, wow, ich war dabei und ich kann diese Energie fühlen. Ich kann mir vorstellen, wie das genau war.
Was findest du, macht deine erfolgreiche Band aus? Oder Künstler?
Ich glaube, da spielt sehr viel zusammen. Also einerseits natürlich die Musik, die muss man mögen. Wobei das ist natürlich auch immer eine Frage. Jetzt kurz vor unserem Interview habe ich gerade gelesen, dass spanischer Latin-Pop anscheinend angesagt ist. Und da haben wir da ein Video angeschaut von einer Frau, die hat, oder von einem Mädel, 95 Millionen Klicks. Dann höre ich mir das an und denke mir, ich persönlich kann damit nichts anfangen. Aber es wird schon seine Berechtigung haben. Mhm. Und ich glaube, als Band, um erfolgreich zu sein, muss man wahrscheinlich wirklich einerseits diese zur richtigen Zeit irgendwie die richtigen Musik spielen, weil man sieht ja jetzt, wenn man Wander Bilderbuch, die haben anscheinend einen Zeitgeist getroffen, was sie machen, weil ich meine, Wander ist jetzt da, das gibt es ja schon, es gibt ja genug Bands wahrscheinlich, die in diese Richtung sind, ne? Aber trotzdem sind Wander die halt jetzt da die herausragenden sind oder die man rausgreift. Und da ist halt auch die Frage, warum ist das so? Wieso sind die so groß? Ist das, weil die gerade die richtigen Leute gekannt haben, weil der Produzent super ist, weil alles zusammenpasst, weil halt Ö3 die spielt, weil es gut promotet werden. Und ich meine, zweimal die Stadthalle ausverkaufen, ist halt der Wahnsinn. Das ist halt wirklich geil. Und da frage ich mich halt auch oft, wieso ist das so, dass manche Bands halt wirklich so nach oben kommen und andere, die vielleicht ähnlich gut sind vom Technischen her oder vielleicht besser oder wie auch immer, trotzdem irgendwo im Untergrund bleiben. Mhm. Und ich glaube, das hat auch sehr viel mit Sympathie zu tun, wie die Leute einfach die Musik aufnehmen. Und da brauchst du wahrscheinlich halt einen charismatischen Frontmann. Und zumindest habe ich das Gefühl, dass der Frontman halt immer so gesehen irgendwie der Blickfang der Band ist. Und vielleicht das dann halt entscheidet, ob das jetzt da wirklich durchstartet oder nicht.
Ja, für dich als Fotograf dann auch der wichtigste.
Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn die Band introvertiert ist und kein Licht hat, dann gibt es halt keine schönen Fotos. Mhm. Dann kannst du es auch nicht so verbreiten und dann, glaube ich, schadet das den Bands eher.
Ja. Wo siehst du jetzt so in der Fotografie, jetzt besonders auf Konzerten, so die Zukunftstrends oder so, welche Richtung das da geht? Oder?
Ja, ich habe es ja vorher kurz angesprochen. Ich glaube halt oder ich befürchte halt, dass das immer restriktiver wird, dass zumindest die großen Bands immer mehr sagen, okay, wir wollen die volle Kontrolle haben. Was einerseits ja okay ist, weil es gibt wahrscheinlich Millionen Fotos von Madonna, die braucht jetzt nicht noch 100.000 und die wollen halt einfach die Kontrolle haben und deshalb ist das Restriktive mit nur einem Tourfotografen oder von weiter weg fotografieren, wird, glaube ich, immer mehr kommen, wenn es da keine Gegenbewegung gibt. Und ich glaube halt einfach, dass diese großen Bands einfach zu viel Einfluss haben und da die kleine Konzertfotografie-Community nicht wirklich was machen kann. Okay. Höchstens so wie in Norwegen, dass sich da wirklich jeder zusammenschließt und sagt, okay, wenn die Kronenzeitung sagt, wir machen keinen Bericht drüber, weil sie den Vertrag habt, ist was anderes, aber die werden das nicht machen. Mhm. Und so gesehen wird es, glaube ich, ich hoffe nicht, aber glaube ich, wird es schon schwieriger vielleicht werden, was jetzt große Bands betrifft. Ja. Bei den kleinen Bands wird es, denke ich mal, gleich bleiben, weil da braucht jeder Bildmaterial und da ist es alles nicht so kompliziert. Also das sind wirklich die Top-Bands, die dann wirklich Stadthalle oder Happelstadion spielen.
Okay, ja, und die kleineren werden ja aufgrund von Social Media einfach diesen Content dann trotzdem immer noch extrem brauchen. Oder dann
auf jeden Fall. Und kleine Bands sind natürlich auch dankbar, wenn du im Chelsea das Konzert fotografierst. Mhm. Und das ist auch vielleicht noch ein Punkt, geht es in kleine Konzerte, wenn es anfängt, fotografiert es für die Band und gebt ihnen einfach die Fotos und sagt, da sind die Fotos, ihr habt euer Wasserzeichen zum Beispiel auf den Fotos und sagt, ja, nehmt es und verbreitet es auf Social Media, bin froh drüber und du hast schon den ersten Anknüpfpunkt und wenn die Band vielleicht groß wird, dann bist du der Go-To-Fotograf. Und wenn du mit Wander fotografiert hast, dann mit Bilderbuch vor ein paar Jahren, die haben auch klein angefangen. Mhm. Also nicht immer gleich schauen, okay, ich will jetzt Metallica fotografieren, weil das ist ja eine Illusion, direkt mit denen zu arbeiten, sondern halt klein mit den Bands anfangen. Und Wien hat ja Österreich im Allgemeinen hat ja sehr, sehr gute Musiklandschaft.
Mhm. Cool. Du hast zuerst von Tim Ferriss die 4-Stunden-Woche erwähnt. Mhm. Hast du sonst noch ein paar Buchtipps, die dir am meisten weitergebracht haben? Also jetzt muss es gar nicht der Fotografie sein.
Ja, also ein wirklich herausragendes Buch, denke ich mir, ist auch von Tim Ferriss. Das war, glaube ich, das zweite nachfolgende Buch. Er hat dann ein Kochbuch geschrieben. Das finde ich nicht so gut. Aber es gibt dann eins, das nennt sich Tools of Titans. Und da hat er eben auch das Konzept gehabt, er interviewt 100 Leute zu bestimmten Themen. Das eine ist Gesundheit, das andere ist Reichtum und Kreativität oder so. Und hat eigentlich die Top-Leute, also da ist auch sind auch einige Musiker, da ist der Rick Rubin drinnen und so. Und da geht es eher darum, innerhalb von 2 Seiten hat er das Beste rausgesucht und zusammengetragen. Und da ist viel mit so Morning Routine und wie man einfach ein gutes Mindset hat. Und ich finde das halt wirklich spannend, weil du kannst halt von dem Besten lernen, ziemlich schnell, indem du 2 Seiten durchblätterst und hast eigentlich die Hauptaussage von einem Interview. Und das war eigentlich meine Motivation, warum ich meinen Podcast dann so aufgebaut habe, eben 100 Interviews und dann das Beste raussuchen. Und das ist, glaube ich, für jeden, der jetzt, sagen wir mal, ein offeneres Mindset haben möchte, egal in welchem Bereich das ist, glaube ich, ein sehr cooles und kurzweiliges Buch. Es ist sehr dick, ich glaube über 600 Seiten. Ja. Aber man kann immer wieder reinschmökern und man kann immer wieder was für sich rausnehmen. Und auch da tut es einfach. Lest eine Seite und setzt es um. Weil genau. Nur lesen und nichts umsetzen, das ist halt immer der Fehler, den viele machen. Weil dann gibt es Leute, die haben zwar 50 Bücher gelesen, aber sind noch immer auf dem gleichen Punkt wie am Anfang, weil sie halt nichts umsetzen.
Cool. Ja, super, danke, Matthias.
Ja, gerne.
Spannendes gerne. Gespräch. Und
herzlichen Dank.
Bis bald.
Ja, danke. Ciao.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du mir helfen willst, den Podcast weiter zu verbreiten, dann sag es gerne an deine Freunde weiter oder hinterlass mir eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich außerdem immer riesig über Feedback zum Podcast. Also was hat dir gefallen, was kann ich noch verbessern, welche Gäste würden dich mal interessieren, welche Themen und so weiter. Wenn du außerdem mehr zum Thema erfahren möchtest, verschicke ich auch regelmäßig die wichtigsten Learnings aus den Gesprächen per E-Mail. Also wenn du diese auch erhalten möchtest, schick mir einfach eine kurze Mail an office@dermusikmanager.com. Danke nochmal fürs Zuhören und bis bald.